Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Good Morning Endoscopy auf Endoscopy Campus. Liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, ich habe heute einen ganz besonderen Gast, den ich begrüßen darf. Und zwar ist es der, ja, wie es so schön heißt, Incoming President, aktuelle Vizepräsident der UIG, also der Europäischen Gesellschaft für Gastroenterologie. Und neben mir sitzt Matthias Löhr. Herzlich willkommen beim Podcast.
Guten Morgen, Alexander.
Good morning, Endoskopie. Good morning, Matthias. Du bist Deutscher, aber bist, glaube ich, schon seit Jahrzehnten in Schweden tätig und vertrittst ja jetzt auch in der UEG eigentlich eher die skandinavische Fraktion, weniger die deutsche Fraktion. Aber erzähl uns doch mal, den Hörern ist ja noch eine ganz interessante Vita, die du so hast. Ja, wo du denn groß geworden bist. Wir haben schon gehört, du hast in Würzburg studiert, also sozusagen auch schon mal eine gemeinsame örtliche Verbindung. Was ist zwischendrin passiert bis zu dem Zeitpunkt, wo du jetzt hier als Präsident der UEG sozusagen sitzt?
Gut, wir halten das mal kurz. Nach Würzburg bin ich dann zu den klinischen Semestern in meine eigentliche Heimat Norddeutschland zurückgekehrt, nach Hamburg. Mhm. Und habe dort auch im Rahmen einer Doktorarbeit in der Pathologie nachher, schon Pankreaspathologie bei Günter Klöppel, Teile meiner Doktorarbeit in Kopenhagen hier absolviert, am Gentofte Hagedorn Labor. Und da schon die erste Exposition für Skandinavien, kann man sagen. Die weiteren Stationen muss man jetzt vielleicht nicht alle im Einzelnen aufführen, aber es war dann tatsächlich so, dass ich im Jahr 2000 Professor für molekulare Gastroenterologie in Heidelberg geworden bin, klinisch dann in Mannheim gearbeitet habe, da auch die Endoskopie geleitet habe. Und dann habe ich tatsächlich schon zu der Zeit einen Kontakt gehabt nach Schweden über das sogenannte Pankreas 2000 Programm, ein Programm, was junge Kollegen ausbildet in Pankreatologie. Das ist der Chirurg gewesen vom Karolinska, der damals gemeint hat, wir haben zu wenig Nachwuchs für diese Disziplin und hat ein Ausbildungsprogramm aufgelegt. Und da bin ich über Umwege von Anfang an dabei gewesen. Und da sind wir zweimal, kann man sagen, im Jahr auch schon mal in Schweden gewesen. Einmal in Stockholm in der Regel und einmal irgendwo draußen auf dem Lande. Das war wirklich Astrid Lindgren-Land, kann man sagen.
Bullerbü,
kleine Bauernhöfe mit rot gemalten Holzhäusern und so weiter. Dann wurde tatsächlich der Lehrstuhl für Gastroenterologie und Hepatologie am Karolinska frei. Ich habe mich beworben und hatte dann das große Glück, mit dieser Bewerbung auch erfolgreich zu sein.
Das war wann genau?
2007. Und hatte in der Zeit, das hat alles ein bisschen gedauert, dann auch schon zweimal meine Familie mit nach, in Anführungsstrichen, Bullerbü genommen. Die fanden das auch sehr gut.
Ja.
Und wir sind dann damals mit vier Kindern tatsächlich umgesiedelt.
Wie ist denn das? Ich meine, du musst ja, wenn du jetzt Professor bist, hältst du ja wahrscheinlich auch Vorlesungen auf Schwedisch. Du hast ja auch Patienten, mit denen du Schwedisch. Also jetzt klar, nach mittlerweile 16 Jahren dürfte das natürlich kein Problem sein. Aber wie war das am Anfang?
Das war ziemlich schwierig. Ich habe da von meinem früheren Doktorvater und Freund Günter Klöppel etwas kopiert. Der hatte den Lehrstuhl in Brüssel bekommen, aber in dem flämischen Teil. Und er musste dann Flämisch lernen und hatte sich dann im Rahmen der Berufungsverhandlungen auserbeten, dass er einen Lehrer bekommt, der in die Klinik kommt.
Ah ja.
Das habe ich dann bei meinen Berufungsverhandlungen auch rausgehandelt und hatte dann eine ganz tolle Lektorin für Schwedisch, eine Linguistin, die mir nicht nur die Sprache, sondern dann auch die Kultur Schwedens näher gebracht hat. Das war ganz großartig. Hat aber dann gedauert. Ich war ja nicht mehr ganz jung zu dem Zeitpunkt, während meine Kinder das sozusagen inhaliert haben, die Sprache. Musste ich es tatsächlich lernen. Nach vielen alten Sprachen, die ich in meinem Leben schon gelernt habe, und einigen modernen, lebenden Sprachen, war das dann nicht ganz einfach.
Ja.
Hat ein bisschen gedauert, aber heute bin ich tatsächlich, das würde ich schon sagen, da sehr drin. Man verliert natürlich als Erwachsener nicht den Akzent.
Ja.
Und ich habe jetzt ein paar Mal auch solche Interviews gegeben. Und das ist dann immer fast, wie soll ich sagen, beschämend, wenn man hört sich selber dann, wie stark eigentlich noch der deutsche Akzent im Schwedischen ist. Das nehme ich persönlich natürlich gar nicht wahr. Aber in meinem täglichen Leben natürlich rede ich viel Schwedisch mit Patienten, ja. Kollegen, Schwestern, im Labor dann meistens Englisch natürlich, zu Hause Deutsch. Also drei Sprachen am Tag ist das, was man so bewegt.
Und wie ist mit deinen Kindern? Die sprechen alle nur noch Schwedisch. Die bleiben auch in Schweden oder sind die nach Deutschland wieder zurück? Oder ist da so eine Verbindung noch da?
Die sind tatsächlich alle auf die deutsche Schule gegangen, die es da gibt. Aber auch dort wird unter den Schülern Schwedisch geredet. Mhm. Und die miteinander inzwischen heutzutage reden miteinander Schwedisch, lustigerweise. Mhm. Akzentfrei natürlich. Mhm. Die bewegen sich im Deutschen, im Englischen und im Schwedischen wirklich. Also das ist unglaublich. Also das finde ich ganz toll auch, dass das so geworden ist.
Wie war es denn mit der Mentalität, mit der Umstellung? Also ich hatte ja auch mal Michael Bretthauer auch als Gast, der in Oslo eine ähnliche Vita wie du hatte, als Deutscher nach Oslo. Der meinte schon so im privaten Gespräch, es gab manchmal auch so ein paar Schwierigkeiten, auch mit der Mentalität und auch mit der Akzeptanz. Wie war es bei dir?
Also zunächst einmal, es ist vielleicht nicht ganz von ungefähr, dass ich in Schweden gelandet bin, weil die Art, wie man miteinander umgeht, auch wie man führt, wie man als Chef ist, kommt mir sehr entgegen.
Sehr kollegial?
Kollegial,
sehr, keine Hierarchien?
Ja. Hierarchien sind flach. Du musst dadurch führen, dass du, wenn du so willst, mit dem, was du kannst, vorangehst. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Du wirst als Chef nicht akzeptiert, wenn du dein Zeugs nicht kannst, sage ich mal so. Mhm. Klinisch, endoskopisch. Mhm. Das ist das eine. Darüber hinaus muss man sagen, die Schweden sind sehr, sehr deutschfreundlich. Mhm. Das hat verschiedene Gründe. Das eine ist, die Deutschen haben eine lange Tradition in Schweden, in Stockholm speziell. Die älteste Kirche ist die deutsche Kirche in Schweden. Die älteste Schule ist die deutsche Schule. Sie haben die Deutschen besiegt, in Anführungsstrichen, im 30-jährigen Krieg. Ich sage immer, das Beste mitgenommen, die Sprache und die Frauen. Und haben natürlich am Ende auch eine deutsche Königin, die den etwas flamboyanten König so ein bisschen wieder auf Spur gebracht hat. Und darüber hinaus ist es in der Tat so, dass nach den Finnen, Schweden, die Deutschen die größten Expats, die größte Gruppe an Ausländern in Anführungsstrichen sind. Und speziell im medizinischen Bereich gelten wir als gut ausgebildet und als eine Gruppe, die wirklich ordentlich arbeitet, sage ich mal so. Also ich habe in den 16 Jahren überhaupt in keinster Weise Probleme gehabt, im persönlichen oder wie auch immer gearteten beruflichen Bereich da irgendwas Negatives zu erleben. Man muss dennoch sagen, mit allem Respekt für dieses wunderschöne Land, in einem Land, was 10 Millionen Einwohner hat, wo sich viele Dinge eben auch in der Hauptstadt konzentrieren, wo sich jeder kennt, ist es natürlich schwierig, gewisse Dinge zu tun oder zu erreichen.
Vor allem im Winter wahrscheinlich.
Ja, Gott. Also ich würde sagen, der große Unterschied zum Winter in Hamburg ist, dass die Sonne scheint in Stockholm. Ja, während es in Hamburg doch gerne mal grau in grau ist. In Würzburg im Übrigen auch, wenn da der Nebel im Tal hängt.
Ja, das stimmt, ja.
Nein, also das mit dem Winter, das man hat einen richtigen Winter. Also ich habe wieder angefangen, Langlauf zu laufen. Ja. Das ist, also da habe ich gar kein Problem mit. Und die Sommer sind fantastisch. Also
Ja, schön. Also toll, dass du da so angekommen bist und jetzt auch letztendlich hier die europäische Fachgesellschaft repräsentierst. Ja. Und es passt ja auch ganz gut, wenn man sozusagen so einen unterschiedlichen Hintergrund hat aus zweierlei Rändern, weil man dann auch dieses Paneuropäische ja auch, sage ich mal, glaubwürdiger vermitteln kann. Jetzt hattest du gesagt, gleich am Anfang, Pankreas war eigentlich schon immer dein Steckenpferd. Das kann man so sagen. Also da hast du mehr oder weniger schon über die Dissertationsarbeit bis jetzt bist du dem und bleibst dem Pankreas verbunden. Und jetzt würde mich aber schon interessieren, du bist denn eigentlich der ideale Experte, der uns jetzt mitteilen kann, was sich denn so geändert hat im Pankreas. Also ich fange jetzt mal ein bisschen provokant an. Ich sage, für mich war Pankreas vor einigen Jahren war eigentlich nur was, das war was für einen Chirurgen. Und der Gastroenterologe, der hat vielleicht so ein bisschen Diagnostik gemacht und vielleicht mal ein bisschen Enzyme verschrieben und Schmerzmittel verschrieben. Aber sonst war es eher was für einen Chirurgen. Was hat sich denn geändert?
Also von der klinischen Pankreatologie aus, muss man sagen, hast du nicht ganz unrecht. Das Einzige, was zugekommen ist, ist die autoimmune Pankreatitis, die tatsächlich behandelt werden kann. Aber wir beide sind ja auch Endoskopiker und auf der Strecke hat sich, glaube ich, doch wirklich einiges getan. Ja. Wir sind von der diagnostischen ERCP, die ich noch in Erlangen tatsächlich gelernt habe, weit weg und machen heute quasi ja nur interventionelle, therapeutische Sachen, von ganz, ganz wenigen Sachen mal abgesehen, komme ich vielleicht gleich noch drauf. Aber die technischen, wenn du so willst, oder apparativen, möchte man fast sagen, Möglichkeiten sind natürlich gigantisch. Also wenn man mal über das reine Stenting der Gallengänge und des Pankreasganges bei chronischer Pankreatitis absieht, wo wir tatsächlich, zumindest in einer Untergruppe, und das ist in den Leitlinien nur ganz nebenbei erwähnt, glaube ich, auch mit dem Stenting gerade der juvenilen chronischen Pankreatitis, also der hereditären Form, gute Erfolge erzielen können, haben wir heute die Möglichkeit, mit der direkten Pankreatikoskopie reinzugucken, Steine auch kaputt zu machen, beispielsweise zu zertrümmern mit Laser oder EOL. Und dann natürlich einfach auch Biopsien zu nehmen, beispielsweise von diesen, da kommen vielleicht gleich noch drauf, IPNM, diesen zystischen Tumoren, die also das Enigma, kann man sagen, der Gastroenterologie oder der Pankreatologie sind. Und dann natürlich die Zysten, ob jetzt, sagen wir mal, Pseudozysten als Sequele der akuten Pankreatitis, die man heute wunderbar endoskopisch, also EOS-mäßig in den Magen ableiten kann. Großartige Sache ist Routine. Die Tools, die wir heute haben, das geht ruckzuck. Ja. Und dann natürlich auch diese Nekrosektomien. Ich habe die erste noch gemacht damals, vor ja jetzt auch mehr als 15 Jahren vielleicht, mit also Custom-Made Stents einer kleinen Firma. Das war lustigerweise der Mensch, der damals bei uns in Erlangen in der Baracke gesessen hat und für die Experten Elfleig und Co. die Sachen wirklich gebastelt und gelötet hat. Ja. So, also da gibt's heute natürlich Dinge, die man sozusagen off the shelf anwenden kann für die Ableitung. Ja. Ganz toll finde ich die Dinge, wo man jetzt aus den Zysten heraus auch Biopsien nehmen kann, EOS gesteuert. Das ist großartig. Und diese ganzen anderen Eingriffe, wo man jetzt Prograd, Antegrad in den Pankreasgang reingehen kann, haben wir hier auch eine sehr schöne Präsentation jetzt gehabt während der UEGW. Also das sind, sagen wir mal, therapeutische Möglichkeiten, wo sich die klassische Endoskopie-ERCP mit der EOS verbindet. Und das finde ich extrem spannend, auch beispielsweise ERCP nach Gastric Bypass, diese kombinierten Eingriffe. Und da haben wir eine ganz tolle Voraussetzung bei uns, weil wir einfach unter einem Dach Chirurgie, Endoskopie, Gastroenterologie und Onkologie arbeiten. Gut, jedem passiert mal was. Ich hatte dann mal bei einem ganz komplizierten, voroperierten Bauch mit E2-Magen eine Perforation. Der Patient ist in dieser Narkose gleich in den OP-Saal gegangen. Wir haben dann, auch ich mit, das daran gefixt. Das sind natürlich Sachen, die du nur kannst, wenn du in so einem ganz intensiven und kollegialen Umfeld arbeitest.
Was wollte ich gerade fragen? Letztendlich, also ich gebe dir ja vollkommen recht. Also das ist ja wirklich, für mich sind das ja mit die spannendsten Eingriffe in meiner tagtäglichen endoskopischen Praxis. Also irgendwie Pankreasdrainagen oder sonst was. Auf der anderen Seite, es ist schon noch, immer noch, trotzdem wir so viel zur Verfügung haben. Für mich ist es sehr komplex.
Ja.
Es sind gerade, wenn man jetzt den Pankreasgang über den Magen trainieren muss, es ist wesentlich komplexer als jede ESD meiner Meinung nach. Und da stellt sich natürlich dann schon die Frage, brauchen wir dann, wir haben auch schon mal in anderen Themen auch dieses Überbegriff Zentren. Ja, jetzt seid ihr ja auch am Karolinska, seid ihr sicherlich so ein Zentrum auch. Ist es was sage ich jetzt mal, auch eher fokussiert werden sollte, wo man dann auch entsprechend auch das Know-how hat, auch was jetzt chirurgisch betrifft? Wir haben auch in der Chirurgie immer eine große Diskussion, was Mindestmengen betrifft, gerade was Whipple-Operationen betrifft. Ich weiß, viele hören das nicht so gern, das Thema Mindestmengen, aber für mich ist gerade dieses Thema Intervention am Pankreas, weil es doch ein sehr fragiles Organ sein kann, was ins Zentrum gehört. Ja.
Also kann ich dir nur zustimmen, und da haben die Schweden tatsächlich einen Top-Down-Approach gemacht. Die haben, muss sagen, unter der Leitung der Karolinska-Chirurgie Anfang der Nullerjahre schon eine Zentralisation für die sogenannte hochspezialisierte Chirurgie und alles, was dazugehört, eingeleitet. Pankreas wird nur noch an 5 Stellen in Schweden operiert. Und das heißt natürlich auch, dass du die Zentrumbildung dann, was die anderen Techniken drumherum hast. Wir sind, was die Pankreaschirurgie betrifft, das größte Zentrum mit 250 bis 300 Operationen im Jahr. Wir machen 1400 ERCPs im Jahr, sind auch da das größte Zentrum natürlich. Und das muss sich zentrieren. Also das geht gar nicht anders, weil in unseren dann multidisziplinären Konferenzen wird dann auch gesagt, zum Beispiel Chronisch-Pankreatitis, ist das jetzt ein Fall für die Chirurgie?
Ja.
Geht er gleich dahin? Habe ich auch gar kein Problem mit. Machen wir mal einen Versuch mit der Endoskopie oder ist das jemand, der gar nicht operiert werden kann? Stichwort Portalvenenthrombose oder so etwas. Und du musst einfach alles dabei haben, natürlich auch die Intensivstation, die Schmerzmediziner. Das muss eine Zentrumbildung sein und es müssen Mindestmengen sein, das ist das eine. Oder man sagt ganz klar, das wird nur noch in wenigen Zentren operiert. Und das folgt in Schweden, und das war der Trick, in Anführungsstrichen, wie man das getan hat, natürlich ganz klar mit dem Reimbursement. So. Also du kannst in irgendeinem kleinen Krankenhaus einen Whipple machen, der wird nicht ersetzt und damit findet er dann auch nicht mehr statt. So. Das andere, was die Schweden machen, ist natürlich etwas, was in Deutschland zumal vielleicht nicht so gut funktioniert. Die Kollegen, die zum Beispiel Pankreas operieren können, weil sie mal am Zentrum ausgebildet sind, werden, wenn ihre Patienten zu uns kommen, für Chirurgie oder auch die endoskopischen Eingriffe, eingeladen. Das heißt, die kommen mit ihren Patienten, sind dabei, die Teile der Operation, die sie auch machen können, mit. Und damit hast du natürlich, schaffst du ein Klima der Kollegialität, wo es nicht darum geht, ist mein Patient, ist dein Patient, sondern wo natürlich am Ende des Tages dieser Team-Approach bis hin zum chirurgischen Eingriff durchgezogen wird. Und wir haben jede Woche einen Kollegen von irgendeinem anderen Krankenhaus in Schweden, der dann bei uns mit dabei ist, wenn sein Patient operiert wird. Und das finde ich ganz großartig.
Das ist interessant. Also ich würde jetzt mal so vom ersten Gefühl her sagen, das wird in Deutschland eher schwierig.
Wird schwierig.
Psychologischen Gründen, wahrscheinlich auch Abrechnungsgründen oder auch auf versicherungsrechtlichen Gründen, whatsoever. Was mich nur interessieren würde, ist, weil es ja auch eine komplexe Sache ist, und ich weiß, dass wir auch viele Hörerinnen und Hörer haben seitens der Endoskopieassistenz. Für mich ist das auch, was die Assistenz betrifft, einer der schwierigsten und komplexesten Eingriffe. Ja. Wie wird der Draht geführt, dass ich den Draht nicht verliere und so weiter und so fort. Habt ihr da auch, was die Assistenz betrifft, irgendwelche Weiterbildungsprogramme oder macht das jetzt nur eine Handvoll von Assistenzkräften? Wie ist es da bei euch?
Also das ist natürlich, das weißt du genauso gut wie ich, was immer man macht, interventionell, ob chirurgisch oder endoskopisch, auch ein Team-Approach. Ne? Ja. Die Schwester muss wissen, was sie am anderen Ende des Drahtes tut oder des Instruments, wann was aufgeht, zugeht, gezogen wird und so weiter, ganz klar. Wir haben ein Team von sehr, sehr guten, speziell ausgebildeten Schwestern und auch einen Pfleger tatsächlich dabei. Und das Pflegepersonal, das endoskopische zumal, ist integraler Teil unserer schwedischen Fachgesellschaft tatsächlich. Mhm. Ja, wir sind natürlich nicht so viele wie beispielsweise in Deutschland, aber die haben parallel mit uns Sitzungen, wenn wir unsere Jahrestagung haben. Und es gibt zum Beispiel auch in Schweden schon endoskopierende Krankenschwestern, also speziell ausgebildete Nurses, die das machen. Also insofern sind wir da schon relativ weit, was die Integration des sozusagen Assistenzpersonals in Anführungsstrichen anbetrifft. Man muss dazu natürlich auch sagen, Krankenschwester ist nicht ein Lehrberuf, sondern ein akademischer Beruf in Schweden. Du kannst habilitieren, also ein PhD machen beispielsweise auch. Du kannst Professor werden. Eine meiner engsten Zusammenarbeiten, die ich habe, ist mit einer Professorin für Nursing, wo wir jetzt im Rahmen eines europäischen Projekts bei uns was zusammen machen. Also das ist auch von der Partnership her vielleicht noch ein bisschen anders als in Deutschland, muss man sagen.
Ja, vielleicht bewegen wir uns ja in Deutschland auch darauf hin. Gibt es ja auch viele Bestrebungen. Sind denn dann auch viele von der Assistenzseite auch viele aus Deutschland, oder?
Nee, das sind mehrheitlich Schweden, jedenfalls Schwedinnen bei uns. Ja. Es gibt aber natürlich sonst auch viele Krankenschwestern und Pfleger, die aus anderen europäischen Ländern auch unter anderem aus Deutschland kommen. Also wir bilden natürlich auch speziell, also wir haben ein Fellowship-Programm für Advanced Endoscopy bei uns auch. Da kommen dann Kollegen aus anderen Krankenhäusern, die sich dann bei uns in ERCP beispielsweise ausbilden. Die bringen in der Regel dann für eine Zeit auch ihr eigenes Assistenzpersonal mit. Und das ist dann natürlich großartig, weil dann kannst du von beiden Seiten aus ausbilden. So gut sich, wie sich das anhört, muss ich natürlich auch sagen, der Drawback ist, dann dauert eine ERCP auch gerne mal doppelt so lang, wie sie dauern würde, wenn du und ich sie tun würden.
Naja, gut.
Das muss man wirklich sagen. Also wenn der Fellow übt und gleichzeitig seine Schwester unserer Schwester übt, das ist komplexes Lernen.
Naja, gut, aber es muss ja irgendwie auch irgendwann mal sein. Ja. Matthias, wir nähern uns schon wieder langsam dem Endpunkt unseres Podcasts, aber ich muss natürlich jetzt unbedingt noch wissen, bevor wir irgendwie hier komplett die Stopptaste drücken, wie geht's denn mit der UEG und der deiner Präsidentschaft weiter, vor allem was Pankreas betrifft. Hast du da irgendwelche Vorstellungen, Visionen? Kannst du uns so ein bisschen noch so einen kleinen Teaser noch zum Ende mitgeben?
Also das Ernüchternde ist und muss sein, wenn du so eine Position antrittst, dann muss man sein Lieblingsorgan ein bisschen in den Hintergrund
ich dachte jetzt, nächstes lassen. Jahr gibt's Pankreas.
Nein, das darf nicht so sein. Also man muss Präsident für alle sein. Auf der anderen Seite ist es so, die Pankreatologen, der Europäische Pankreasclub, sind im Rahmen der UEG sicherlich in vielen Bereichen an der Front. Einfach deswegen, weil wir sehr gut organisiert sind als relativ kleine Gruppe. Die ESGE ist natürlich ein Riesenschiff, kann man sagen, ein Riesentanker mit einem ganz anderen Gewicht. Aber wir haben in vielen Dingen Pionierarbeit geleistet, die ersten Guidelines für die UEG gemacht, chronische Pankreatitis. Ja. Jetzt sind wir bei der dritten dabei, die vierte kommt dann auch noch. Wir waren jetzt die ersten beispielsweise, die auch dafür gesorgt haben, dass die UEG für die sogenannte Dissemination im Rahmen eines europäischen Projekts, also Grants, verantwortlich ist. Also da ist Pankreas schon gut positioniert, aber mir ist sehr viel mehr dran gelegen, dass wir das, was wir jetzt gerade auch von amerikanischen Kollegen gehört haben, wirklich bewahren. Der große Unterschied zur DDW ist, wir machen die UEGW aus einem Guss. Mhm. Ja, alle haben ihren Platz. Die Endoskopiker haben natürlich einen ganz prominenten Platz, das weißt du auch. Das finde ich auch ganz super, entspricht wirklich auch der Bedeutung mit Assistenzpersonal und allem, was dazugehört. Das ist korrekt. Aber ansonsten muss man wirklich schauen, dass alle zu ihrem Recht kommen. Wir werden daneben auch zwischen den Tagungen mehr Aktivität entfalten. Wir werden jetzt, wenn ich das übernehme, auch das Council etwas aufwerten und da mehr einbinden, was ich ganz wichtig halte. Und wir werden dann vor allen Dingen auch einen Reach-Out machen, um zu schauen, dass wir andere Länder an die UEG ranbringen. Ich war vor 4 Wochen in der Mongolei, die unbedingt was mit uns machen wollen. Dann haben wir, und da ist jetzt nicht die ESGE diejenige, die das wünscht, sondern eine andere Fachgesellschaft dabei, die Allied Healthcare Professionals, in Deutsch das Pflegepersonal oder Assistenzpersonal, auch aufzuwerten. Das ist, glaube ich, für deine Hörerschaft auch ganz wichtig, für die, die jetzt nicht Ärzte sind, sondern vielleicht tatsächlich Endoskopie-Assistenzpersonal. Das ist etwas, wo wir gesagt haben, da müssen wir mehr tun, weil es, wie gesagt, in Schweden, in Holland, in England tatsächlich sehr viel professionellere, von der Ausbildung her, Pflegekräfte gibt, Assistenzkräfte gibt. Ich weiß, dass es zum Beispiel an einigen deutschen Universitäten, Rostock, auch schon so ist, dass man so kombinierte, also Studium, Ausbildungslehrprogramm, Sachen in der Pflege machen kann. Also das ist etwas, was sicherlich auf der Agenda steht.
Schön. Matthias, ich wünsche dir ein glückliches Händchen, wie man so schön sagt, für die nächsten 2 Jahre sind es ja immer, die du sozusagen da in Verantwortung stehst. Wünsche dir auch nochmal weiter viel Spaß in deiner Tätigkeit in Schweden. Ich hoffe, man sieht dich trotzdem, man sieht dich ja ab und zu immer wieder auch in Deutschland und du bist ja weiterhin noch, sage ich mal, deinem Heimatland irgendwie.
Absolut.
Nicht nur wissenschaftlich, sondern auch persönlich verbunden. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für den schönen Podcast mit dir, für die Zeit, die du hier aufgewandt hast als vielbeschäftigter Präsident. Und hoffe, dass es auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gefallen hat. Und freue mich, wenn ich Sie in 2 Wochen zur nächsten Folge unseres Podcasts Good Morning Endoskopy begrüßen dann. Vielen Dank und auf Wiederhören, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoskopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoskopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.